Herr Rathilgärtner begrüßen. Er hat mich gebeten, nicht so viel zu ihm zu sagen. Sag trotzdem was.
Mist.
Er studierte Theater, Film und Medienwissenschaften sowie Kunstgeschichte und Psychoanalyse, ist das richtig? Und ist seit 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Bisher hatte er verschiedene Vertretungs- und Gastprofessuren, unter anderem auch in Paderborn, Braunschweig und aktuell in Wien inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind Fernsehen, Fernsehkritik sowie digitale Medien und Netzaktivismus. In seiner 2006 abgeschlossenen Promotion stellte er den produktiven Gebrauch der Medientechnologie und den Nutzer in seinem aktiven programmierenden Zugriff auf das Werkzeug Computer in den Fokus. Dabei thematisierte er das sich ändernde Wechselverhältnis zwischen Nutzern und den Medien, den Wechsel vom Rezipienten zum Produzenten sowie die zeitgenössischen Nutzerpraxen, zum Beispiel anhand der Creative Commons adäquat beschreiben zu können. Im Zentrum seines heutigen Vortrags stehen Reenactments künstlerischer Performances in Second Life und damit erneut die Frage nach der spielerischen Aneignung und der Bedeutung nutzergenerierter Inhalte und damit weitergehend auch der Missbrauch von Technologie seitens ihrer Nutzerschaft im Fokus. Damit möchte ich übergeben.
Vielen Dank für deine ganz hervorragende Vorstellung. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte, auch angesichts der Zeit natürlich, mich nicht allzu lange mit Vorgängen aufhalten. Ich schließe doch ein Stück weit an den Vortrag von Frau Färbe von gestern an. Es geht zunächst um eine Umarmung. Und ich beginne mit einem Zitat. "What is real?" asked the rabbit one day, when they were lying side by side near the nursery fender before Nana came to tidy the room. Does it mean having things that buzz inside you and stick out handle? Real isn't how you make, isn't how you are made, said the skin horse. It's a thing that happens to you. When a child loves you for a long, long time, not just to play with, but really loves you, then you become real. Does it happen all at once, like being warmed up, he asked, or bit by bit? It doesn't happen all at once, said the skin horse. You become. It takes a long time. That's why it doesn't happen often to people who break easily, or have sharp edges, or who have to be carefully kept. Generally, by the time you are real, most of your hair has been loved off, and your eyes drop out, and you get loose in the joints and very shabby. But these things don't matter at all, because once you are real, you can't be ugly, except to people who don't understand. Im Zentrum dieser überaus populären Kindergeschichte von Marjorie Lee Williams steht ein zunächst vergessenes Weihnachtsgeschenk, ein Stoffhase, dem es im Laufe der Handlung gelingt, zum Lieblingsspielzeug eines kleinen Jungen zu werden und von ihm geliebt zu werden. Nachdem der Junge an Scharlach erkrankt, soll sein Spielzeug verbrannt werden, woraufhin der Stoffhase eine echte Träne weint. Er ist nun zu einem echten Hasen geworden und verschwindet in den Wald, um dort mit den anderen Hasen zu leben. Er ist mit einem Wort real geworden. Mit Jochen Hörisch formuliert, ein klassischer Fall von Ontosemiose, der Transsubstantiation aus dem Reich des Symbolischen ins Reale. Doch es soll in meinem Vortrag nur in zweiter Linie um das Reale und das Mediale gehen. Ausgewählt habe ich das Zitat aus einem anderen Grund. Ich denke, dass einige von Ihnen es bereits erkannt haben. Es ist exakt das gleiche Zitat, das Henry Jenkins im zweiten Kapitel seiner Monographie Textual Purchase voranstellt. Um hieran sogleich eine Interpretation vorzunehmen. Es sei vor allem der extensive Gebrauch eines Konsumgegenstandes, die Faszination des Kindes für ein Spielzeug, die aus ihm einen bedeutungsvollen Gegenstand werden lässt. Zugespitzt formuliert, es ist nicht der Produzent, sondern der Konsument, der aus dem Produkt etwas Wertvolles werden lässt. Im Gebrauch findet eine Form der Aneignung statt, die vom Produzenten nicht gesteuert werden kann. Zitat Henry Jenkins, "The boy's investment in the toy will give it a meaning that was unanticipated by the toy maker. A meaning that comes not from its intrinsic merits or economic value, but rather from the significance the child bestows upon the commodity through its use. Seen from the perspective of the toy maker, who has an interest in preserving the stuffed animal just as it was made, the velveteen rabbit whose joints and missing eyes represent vandalism, the signs of misuse and rough treatment, Yet for the boy they are traces of fondly remembered experiences, evidence of his having held the toy too close and petted too often, in short, marks of its loving use. Die Botschaft dieser Kindergeschichte besteht für Jenkins in der Aneignung eines Produkts durch den Konsumenten, die aus Sicht des Produzenten eine Form des Missbrauchs darstelle, da das Produkt hierbei eine Umformung erfährt. Aus der Kindergeschichte mit der recht einfachen Moral, dass Kinder auch und gerade mit einfachen Spielzeugen glücklich werden können, wird bei Jenkins der Appell zu einer spezifischen Art des Gebrauchs oder eben besser zu einem Missbrauch medialer Produkte. Aus dem User wird der Missuser, indem er nicht konsumiert, sondern appropriiert. Sichtbarer Ausdruck oder sichtbarster Ausdruck einer Kultur der Aneignung ist, wie ich denke, gegenwärtig die Videoschellenzeit YouTube mit ihrer dort gängigen Praxis eines Dialogs mittels Videoclips. YouTube ist in diesem Sinne nicht als Distributionsplattform misszuverstehen, sondern als eine Community, in der Clips analog zur Fankultur aktiv angeeignet und umgearbeitet werden. Hier sieht man so eine kleine Collage. Der Zug zwischen Wien und Frankfurt braucht exakt 7 Stunden, also man hat manchmal sogar ein bisschen zu viel Zeit, um Folien vorzubereiten. Und man sieht hier den Techno-Viking, diesen Techno-Viking-Clip, der ziemlich berühmt ist. In der Mitte sieht man halt das Original und das sind einfach 20 von Reaktionen, die auf diesen Techno-Viking entstanden sind. Immer dieselbe Geste, die jemand nach oben zeigt. Ich denke, daran wird nochmal deutlich, worum es bei YouTube im Wesentlichen geht. Vielleicht können wir es auch später in der Diskussion nochmal aufgreifen. Also, YouTube ist eine Community, in der Clips aktiv angeeignet und umgearbeitet werden. Dies funktioniert ganz wesentlich darüber, dass entweder die Clips als Found Footage verwendet werden oder vielleicht sogar noch häufiger aufwendige Elemente aus anderen Clips aufgegriffen und neu in Szene gesetzt werden. Die Avantgarde-Praxis der Appropriation ist, zumindest in einem begrenzten Rahmen, scheinbar zu einer Praxis der Populärkultur geworden. Die Appropriation Art entstand unter anderem, wenn ich es richtig sehe, der Auseinandersetzung mit der Pop Art, die ihrerseits bereits als eine Form der Aneignung der Populärkultur verstanden werden kann oder auch verstanden werden sollte. Der Unterschied zwischen Appropriation Art und Fankultur liegt indes auf der Hand. Handelt es sich bei letzterer, bei der Fankultur zumindest im Sinne von Jenkins, um eine liebevolle Form der Aneignung, also das Knullen des Stoffhabens, so ist die Motivationslage bei ersterer weitaus weniger eindeutig. Hier geht es gewissermaßen um gewichtige Diskurse, in erster Linie um Autorschaft und damit um Originalität, in einem etwas weiteren Sinne um den Kunstmarkt und vielleicht nicht zuletzt auch um die Hommage. Auf Letzteres möchte ich später noch kurz zurückkommen, weil ich ja denke, dass sich hier die Appropriation Art ein Stück weit mit der Fankultur verschwistert oder sie umarmt. Oder die Fankultur die Appropriation Art umarmt. Doch zunächst möchte ich zum eigentlichen Gegenstand meines Vortrags kommen, zu den Synthetic Performances und damit zu den beiden, wie sie sich selbst nennen, Net Art Pranksters, Franco und Eva Mattes. Wie man hier sieht, die geben sich auch nochmal andere Namen. Sie nennen sich unter anderem, also sie haben halt diese Domainnamen zero1.org oder halt ist diese lange Fassung davon. Sie nennen sich auch manchmal Tania Kopecki und Renato Passopiani, Lisa Perry und Franco Dagani oder eben Lufa Blessed. Vermutlich sind auch Eva und Franco Mattes lediglich Pseudonyme, unter denen sie allerdings inzwischen seit mindestens 2003 in Erscheinung treten. Ihre Muttersprache ist Italienisch, beide sind 1976 im Norditalien geboren und haben sich eigenen Angaben zufolge 1995 in Madrid kennengelernt und treten seitdem ausschließlich paarweise in Erscheinung. Das Spiel mit den Identitäten bzw. die Verwendung einer multiplen Identität, wie im Falle von Lufa Blessed, gehört von Anfang an zum künstlerischen Konzept der beiden. Lufa Blessed, das dürfte Ihnen vielleicht bekannt sein, ist ein kollektives Pseudonym, das von jedem frei verwendet werden kann und vor allem in Italien, genauer in Bologna und in Rom, bei verschiedenen Aktionen verwendet wurde. Eva und Franco Mattes stellen sich damit in die Tradition des Neoismus oder wesentlich des Neoismus. Dementsprechend steht im Zentrum ihrer Projekte die Hinterfragung von Autorschaft und in enger Verbindung damit des Urheberrechts. Die ersten Arbeiten, mit denen die Mattes in Erscheinung traten, war das Kopieren bzw. der Raub von Netzkunstseiten oder verschiedenen Netzkunstseiten, unter anderem von Jody und Olia Lialina, die sie einfach unter ihrem eigenen Domainnamen veröffentlichten, sowie die Lancierung einer gefälschten Künstleridentität namens Baco Meiva mitsamt seiner späteren Ermordung. Alles dokumentiert auf ihrer Webseite. recht spektakulär, war das Fake der, der Webseite des Vatikans. Hier sieht man das Original und die Fälschung. Also inzwischen ist bei, der, bei dem Original nochmal so ein chinesischer Eintrag dazugekommen, oder zumindest mit chinesischen Schriftzeichen. Diese Seite, also das Fake, blieb ein Jahr lang online, zog 240.000 Besucher an, was damals in den frühen Nullerjahren ziemlich spektakulär war. Und sie zählt zu den ersten 10 Suchergebnissen bei den gängigen Suchmaschinen. Zu den von Eva und Franco Mattes vorgenommenen Modifikationen zählte etwa, Zitat, "The declaration in favor of abortion, free sex and drug legalization, all added between the lines of papal encyclicals accurately quoted." Zitat Ende. Zu den bekanntesten Arbeiten zählen Biennale PI, einer in Skriptsprache oder einem in Skriptsprache geschriebenen Pseudocomputervirus, United We Stand, eine Kampagne für einen nicht existenten Blockbuster-Movie, so vor allem und vor allen Dingen Nightground. Hierfür ließen Eva und Franco Mattes auf dem Karlsplatz in Wien einen stilechten Container mit dem mit entsprechenden Logos installieren, der die Umbenennung des Karlsplatzes in Nikeplatz publik machen sollte. Zitat, "Inside the infobox, a charming couple of Nike-dressed twins welcomes curious citizens and explains to them the revolutionary Nikeground campaign. Nike is introducing its legendary brand into squares, streets, parks and boulevards. Nike Square, Nike Street, Piazza Nike, Plaza Nike or Nike Straße will appear in major world capitals over the coming years." Das Bemerkenswerte hier dran ist, dass Firma Nike mit dem Versuch, eine einstweilige Verfügungserwirkung vor Gericht gescheitert ist. Hier wurde die Kunstfreiheit, wurde der Kunstfreiheit ein höherer Stellenwert eingeräumt als den Markenrechten, und Nike musste einfach dann den konnte sie das nicht behindern, diese Kampagne oder diesen Container. Ich möchte mich nun in erster Linie auf die Synthetic Performances beziehen, ein Projekt, das die Mattes seit 2007 durchführen und das zu Beginn die Reenactments historischer Performance umfasste. Inzwischen sind daraus zwei eigenständige Projekte geworden. Die Reenactments werden, wenn ich es richtig sehe, nicht mehr weitergeführt, um stattdessen eher Second Life-spezifische Performance durchzuführen. Doch bevor ich hierauf näher eingehen kann, möchte ich mir ein paar Minuten Zeit nehmen und die Funktionsweise von Second Life zumindest kurz skizzieren. Weil ich glaube, das kennen gar nicht so viele, Second Life. Man hat zwar davon gehört, aber wie es funktioniert, ist nicht so ganz klar. Die Plattform Second Life ist seit 2000, oder ist das redundant? Kennt ihr das Second Life? Muss ich da jetzt nichts zu erklären, wie es funktioniert? Okay, die Plattform Second Life ist seit 2003 online. Betrieben wird sie durch die US-amerikanische Firma Linden Labs, die eine recht aufwendige technische Infrastruktur, jede Menge Server, die ziemlich viel Strom fressen, betreiben und auch die entsprechende Software dafür entwickelt. Die Software besteht halt aus einem Client, den man sich runterladen kann, und mit diesem Client kann man sich mit Second Life verbinden und der entsprechenden Server-Software. Der Client ist als Open Source veröffentlicht, deswegen gibt es inzwischen mehrere Projekte, die funktionieren manchmal besser, manchmal weniger gut als die Ursprungssoftware. Darüber hinaus, die Firma Linden Labs finanziert sich in erster Linie über den Verkauf von Land in Second Life. Und das kann man sich vorstellen wie ein bisschen wie Webspace, den man sich dort kaufen kann oder den man mieten kann. Weitere Einnahmen werden über einen Premium-Account erzielt, der kostet 10 Euro im Monat. Kostenfrei ist hingegen der Basic-Account, sodass man sich auch ohne, dass man dort monatlich Gebühren überweisen muss, sich das halt installieren und sich dort anmelden kann, sich dort umschauen kann. Also zum Erkunden muss man kein Geld in die Hand nehmen. Nachdem ungefähr 2006, 2007 ein inzwischen, muss man wirklich sagen, kaum mehr nachvollziehbarer Hype und als Goldrausch ist damals entstanden, es wurde ziemlich viel durch die Presse, dass man in Second Life Millionär werden kann. Also man kann da wirkliches Geld verdienen. Das ist mal so ein bisschen der Witz dabei. Es ist inzwischen einigermaßen still um Second Life geworden. In der Presse wurde inzwischen gar gemutmaßt, dass Second Life tot sei, doch tatsächlich für Second Life ein zweites Leben. Inzwischen haben sich die Nutzerzahlen auf ungefähr 70.000 Nutzerinnen und Nutzer eingependelt, die permanent in Second Life, in Second Life eingeloggt sind und sich dort unterhalten. Das ist zwar nichts gegenüber den Millionen Nutzern, die sich mit World of Warcraft verbinden, aber gleichzeitig ist es die größte Plattform seiner Art, Second Life. außer einem chinesisches Pendant, das nennt sich Hippie, und die behaupten, sie hätten noch viel mehr Nutzer, aber das lässt sich nicht verifizieren. Ist egal. Ein zweites Leben führt Second Life übrigens auch in einer weiteren Hinsicht. Seit etwas mehr als ungefähr 2 Jahren steht mit Open Simulator eine Open Source Software zur Verfügung, die den Betrieb eines eigenen Second Life quasi im Heimbetrieb ermöglicht. Das finde ich ganz spannend. Hier habe ich eine Liste mit alternativen Second Lives. Das sind, ich habe glaube ich mal gezählt, 68 davon. Also mit denen kann man sich auch verbinden. Bei denen kann man ganz ähnlich wie in Second Life etwas selber machen. Vor allen Dingen kann man aber auch dort seine eigene Agenda, also seine eigene Sozialität etablieren. Linden Labs, die Firma von Second Life, reagiert interessanterweise recht kooperativ auf die neu erwachsene Konkurrenz und arbeitet seit längerem zusammen mit der Community und IBM an einem offenen Protokoll, der das Wechseln, das Teleportieren zwischen Second Life und den anderen Grids ermöglichen soll, so dass wir perspektivisch vielleicht in einigen Jahren so ein untereinander verbundenes Hypergrid zur Verfügung haben, in dem man dann halt zwischen verschiedenen Welten hin und her springen kann und immer sein Inventar und seinen Avatar mitnehmen kann. Das Besondere an Second Life ist, dass der Inhalt der Plattform nahezu ausschließlich aus User-Generated Content besteht. Das heißt, es sind die Nutzer selbst, die über die konkrete Ausgestaltung ihres Avatars und ihre Region entscheiden. Hierfür stehen im Client 2 unterschiedliche Editoren zur Verfügung, wobei der eine das Individualisieren des Avatars, also dass man wie der aussieht, was für Kleider er anhat, erlaubt der andere Editor das Erstellen von Gebäuden, Landschaften, Pflanzen, Tieren, Musikinstrumenten, Frisuren etc. pp. Im Unterschied zu ähnlich gelagerten Angeboten des sogenannten Web 2.0 verbleibt das Urheberrecht an diesen Produkten, an diesen Gebäuden und dieser Kleidung, diesen Frisuren bei den Nutzern selbst. Das heißt, die können es im Grunde dann verkaufen. Das ist, glaube ich, auch eins der Witze von oder so ein bisschen der Clou von Second Life, zumindest für viele Nutzerinnen und Nutzer. Dies erlaubt etwa in Verbindung mit dem implementierten Währungssystem eine Art Marktwirtschaft, etwa als Lohnarbeit in Form von verschiedenen Dienstleistungen. Also man kann dafür Geld verdienen, dass man irgendwo einfach nur campt oder dass man tanzt oder dass man irgendwelche Informationen weitergibt. Immobilienhandel hat sich durchgesetzt. Das sind dann noch die Second Life-Nutzerinnen und Nutzer. Ich glaube, es sind 2 oder 3, die inzwischen zu Millionären geworden sind. Es gibt jede Menge günstige oder gar kostenfreie Massenartikel und auch einige teure Luxusprodukte, die nur ganz wenige haben dürfen. Zudem haben sich vielfältige Freizeitangebote herausgebildet, wie etwa Konzerte, Kino, Galerien und Museen, Wassersport etc. Wer sich einen tiefer gehenden Einblick in Second Life verschaffen möchte, dem sei das Buch Coming of Age in Second Life empfohlen von Tom Wilsdorf. Er ist ein Kulturanthropologe, der über mehrere Jahre, ich meine sogar 7 Jahre hinweg, eine teilnehmende Beobachtung durchgeführt hat. Deutlich wird vor allen Dingen in dieser Monographie, dass ein Verständnis von Second Life als langweiliger Chat-, Kommerz- und Sexplattform zu kurz greift und sich stattdessen eine selbstbewusste Community mit einer recht komplexen Soziologie, die sich auch die politische Demonstrationen durchführen, die dann so eine Art so eine Nachbarschaftscommunity bilden, die sich auch versuchen, einfach mit ihren Anliegen durchzusetzen gegenüber den Betreibern, sich dort herausgebildet hat. Neben den beiden verbreitetsten Nutzungsweisen des Erkundens und dem Chatten oder dem Knüpfen und Pflegen von Kontakten hat sich darüber hinaus das Basteln oder das Selberbasteln, das Bauen als eine der Hauptanwendungen von Second Life etabliert. So viel zu Second Life. Es ist nun dieses Umfeld, das Franco und Eva Mattes als Kontext für das Reenactment von insgesamt 6 historischen Performances gewählt haben. Das unter anderem auch war die Exports Tappentaskino dabei, was von denen dort reenacted worden ist. Ausgewählt wurden die Arbeiten Franco Mattes zufolge, da bei ihnen der Transfer in eine Computerspielumgebung als besonders paradox erscheinen muss. Wobei vielleicht noch hinzuzufügen wäre, dass dies vermutlich für jedes Werk der Performance-Kunst gelten dürfte, weil doch bei ihr in aller Regel das nicht medialisierte, das authentische, die körperliche Präsenz entscheidende Merkmale sind und genau dies fällt bei den Synthetic Performances aus. Habe ich noch ein passendes Zitat zu? Dieses hier. While radical stances like Marina Abramovic, no rehearsal, no repetition, no predicted end were relatively isolated at the time, there was broad consensus over the need for authenticity, opposing the fictional nature of theater, together with that of creating unique, unrepeatable, unpredictable events with the immediacy of here and now, which could not be reduced to the status of object or product. Wie Domenico Quaranta in seinem Aufsatz treffend bemerkt, ist die seit den 1990er Jahren verbreitete Praxis des Reenactments selbst schon eine Art Sakrileg am Selbstverständnis der Performance Art. Da die Wiederaufführung als Wiederholung immer schon auf einer Vorschrift beruht und damit Spontanität und Authentizität weitgehend eliminiert. Und dies gilt, das ist glaube ich auch ein bisschen der Clou davon, weitaus mehr noch für die Synthetic-Performances, da diese ganz manifest auf einem Skript, geschrieben in einer entsprechenden Skriptsprache, angewiesen sind, sonst würden sie überhaupt nicht funktionieren. Man muss dafür erst ein bisschen Software programmieren und dann kann so eine Performance durchgeführt werden. Man muss einfach nur diesen Code ausführen und schon ist man selber ein Performer. Ich möchte mir zunächst die Gelegenheit nutzen und Ihnen ein Beispiel zeigen. Ausgewählt habe ich aus naheliegenden Gründen Imponderabilia von Marina Abramovic in Ulay. Die Arbeit stammt aus dem Jahre 1977 und wurde in der Galleria Comunale d'Arte Moderna in Bologna durchgeführt. Die Performance sollte 3 Stunden dauern, also die Ursprungsperformance wurde jedoch nach 90 Minuten von der Polizei beendet. Ich zeige nun die erste Minute der ursprünglichen Performance, da gibt es eine Zusammenfassung im Internet, bei dem Marina Abramovic zunächst den Aufbau kurz erklärt und gleich im Anschluss 3 Minuten aus dem Reenactment von Evan Franco Matas.
We are standing naked in the main entrance of the museum, facing each other. The public entering the museum have to pass sideways through the small space between us. Each person passing has to choose which one of us to face.
Aber das ist das Original und nun sehen wir uns die Kopie. Da habe ich jetzt auch nur ein Stück ausgewählt. Zum Aufbau. Das Reenactment von Imponderabilia wurde ebenfalls live auf dem New Yorker Festival Performer 07 in einer Galerie vor Publikum aufgeführt, wie man hier gut sehen und hören konnte. Diese konnten auf einer Leinwand das Geschehen betrachten, wobei jedoch im Unterschied zum Publikum in Second Life das Publikum der Performer nicht an dem Geschehen teilnehmen konnte. So wie hier der physische und der virtuelle Raum ineinander verschränkt werden, so sind hier 2 unterschiedliche Performances miteinander verknüpft. Beide finden, wie man so schön sagt, in Echtzeit statt, sind ein und dieselbe Arbeit, befinden sich dabei jedoch auf unterschiedlichen Ebenen der Mediatisierung, wobei sich formulieren ließe, dass die Performance in Second Life die echtere, die authentischere von beiden ist. Auffällig ist, dass die beiden recht attraktive Körper gewählt haben, die ihren Körpern aus Fleisch und Blut recht ähnlich sind. Statt sich also willkürliche, arbiträre Avatare zu schaffen, verlängern sie gewissermaßen ihre eigene physische Präsenz in die virtuelle Welt hinein, wobei diese physische Präsenz, wie gesagt, immer schon eine künstliche ist oder besser künstlerische, da die Identitäten und auch die Körper, würde man sagen können, Eva Mattes und Franco Mattes Künstleridentitäten und eben auch ein Stück weit erfundene Identitäten sind. Also es vermischt sich bei denen permanent an jeder Stelle Lug und Trug, Wahrheit und Schein. Ich denke, was an dieser Arbeit in erster Linie deutlich wird, ist der Status, den solche Phänomene wie Second Life innehaben. Wie auch in anderen Arbeiten von zero-one.org wird nicht mehr zwischen Schein und Sein unterschieden. Second Life ist ein vollkommen legitimer, man könnte auch sagen vollkommen realer Ort, um Konzepte und Praktiken aus unserer physischen Realität auszuführen. Habe die Folie ein bisschen durcheinander gebracht. Zitat, to me, there's no distinction between reality and fiction, facts and fantasy, authentic and simulated. I am constantly making up stories, and I tell them so many times I no longer remember if things really happened that way, or if I made everything up by myself. And the funny thing is, as soon as I like a story, I really don't care. Doch geht es nicht allein um die Vermischung unterschiedlicher Realitäten, sondern mindestens ebenso um die Aneignung, um die Appropriation, um das Aufgeben des Begriffes unverwechselbarer, einzigartiger Autorschaft zugunsten des Konzepts einer kollektiven Autorschaft, einer Public Domain, aus der sich jeder und jeder bedienen kann. Deutlicher wird dies in einer weiteren Arbeit, die zunächst durch ihren Transfer nach Second Life noch ein Stück weit paradoxer erscheinen muss. Gemeint sind die 7000 Eichen von Joseph Beuys. Bei dieser Aktion, die ist auch gestern kurz schon erwähnt worden, hatte Beuys auf der Documenta 7 7000 Basaltsteine vor dem Fridericianum auftürmen lassen. Für die Spende von 500 D-Mark, die Älteren unter Ihnen werden noch wissen, dass es einmal diese Währung gab, konnte jeder einen Stein erwerben und zusammen mit einer Eiche an einem Ort in Kassel einpflanzen lassen. Zu Beginn von den Kasselern auch abgelehnt worden ist dieses Projekt, ist halt inzwischen für ganz wesentlich für die Kasseler Identität geworden. 5 Jahre später, zu der darauffolgenden Documenta, war diese größte und zugleich teuerste Arbeit Beuys abgeschlossen. Die 7000 Eichen stehen selbstverständlich im Kontext der Ökologiebewegung der 1980er Jahre, in der ja auch Joseph Beuys einer der wichtigen Protagonisten gewesen ist. Ich denke immer an dieses fantastische Musikvideo, wir wollen Sonne statt Regen. Aber die 7000 Eichen sind auch Ausdruck von Beuys Vorstellung einer sozialen Plastik, der Idee einer demokratischen Gesellschaft, in der jeder zu einem Gesellschaftswandel beitragen kann. Eva und Franco Mattes haben nun vor einem in Second Life nachgebauten Modell des Fridericianums auf der Region des Goethe-Instituts in Second Life ebenfalls 7000 Steine postiert, verbunden mit der Einladung, ohne 500 D-Mark Spende, diese Steine irgendwo innerhalb von Second Life mitsamt einer Eiche einzupflanzen. Offensichtlich ist natürlich, dass von den ökologischen Aspekten nichts übrig geblieben ist. Interessant ist jedoch wiederum, dass die Basaltsteine in Second Life frei kopiert werden können. Also es gibt nicht nur 7000 Basaltsteine, sondern so viel man will. Man kann auch so viel man will einpflanzen und wo auch immer man will. So wird aus einem Kunstwerk von Joseph Beuys eine Art Open-Source-Projekt, die 7000 Eichen zu einer, zumindest im Rahmen von Second Life, Public Domain, die jeder und jede frei verwenden kann. Hier zeigt sich die große Affinität von Eva und Franco Mattes zur Open-Source-Kultur des Internet, in der die Differenz von Amateur und Künstler zumindest ein Stück weit in Frage gestellt wird. Vor diesem Hintergrund sind auch die neuen Synthetic Performances zu verstehen, die nicht mehr als Reenactments historischer Performances angelegt sind. Ein etwas längeres Zitat. Our recent performances are no longer reenactments of historical performances, but new pieces. One of them is I can't find myself either, where Eva and I were laying naked on a bed and people could join us with their avatars and take part of what should have been an orgy, but turned out to be a somewhat ominous 3D body-smirching freak show. Another new piece is called I Know That It's All a State of Mind, where Eva and I keep falling over and over for hours. This was not meant to be participatory, but after a while, other avatars from the audience started falling down too and kept doing it till the end of the performance. Doing performances in Second Life now is much more interesting than it was in 2007. Now avatars are super fast improvising with you. The result is, of course, unpredictable. Auf Basis... Genau, da sieht man diese Orgie, die auf diesem Bett stattfinden soll, der sich jetzt verschiedene Avatare oder verschiedene Nutzerinnen und Nutzer versammelt haben und die Körper richtig miteinander verschmelzen. Und unten sieht man diese Performance, in dem Eva und Franco Mattes sich immer fallen lassen und einfach schon, man sieht noch 2 andere Avatare, die dazugetreten sind und einfach die ganze Zeit mitspielen bei dieser Performance. Und die ging wohl, die ist wohl auch, glaube ich, mit Marina Abramovic abgesprochen, die sollte über 3 Tage gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir wirklich 3 Tage lang durchgehalten haben. Naja, also man muss irgendwie wahrscheinlich dann in Schichten gearbeitet haben oder performt haben. Auf Basis der neuen Technologie verschwindet der Unterschied zwischen Performer und Publikum vielleicht noch radikaler, als es im Konzept der Happenings bereits der Fall war. Beide, Künstler und Teilnehmer, verfügen nun über exakt die gleichen performativen Fähigkeiten, einfach indem sie ein Skript ausführen. Habe ich eigentlich? Wann habe ich angefangen? 10er noch? Ich zeige noch einen ganz kurzen Clip, der ist wirklich so charmant. Ja, ja. Hier ganz gut sehen kann, ist, dass sich hier fünf Avatare verabreden, um Thriller zu tanzen. Mit einigen von ganz, ganz komplexen Tanzschritten. Und das funktioniert einfach, indem man halt so ein kleines Fenster öffnet und die fünf Avatare auswählt und auf Starten klickt und dann beginnen die halt alle an zu tanzen. Können die alle tanzen wie Michael Jackson. Und es wird in Second Life ziemlich viel getanzt inzwischen. Also als so 2006, 2007 dieser große Hype war, wenn man da in Second Life war, da waren halt immer diese Sexangebote, wo man Ehestandsbewegungen ausprobieren konnte, und die sind inzwischen ein bisschen in den Hintergrund getreten, stattdessen wird überall getanzt. Also ich finde das schon ziemlich lustig, und worauf ich einfach an dieser Stelle nur hinaus wollte, ist einfach, dass man diese Skripte schreibt und danach ist halt jeder in Second Life, natürlich mit seinem Avatar, aber ist jeder ein Performer, da gibt es diese Unterschiede nicht mehr. Genau. Es findet sich auf dieser Ebene, in der die Nutzer den Content selber bereitstellen oder selber schreiben, selber programmieren können, kein Unterschied mehr zwischen Designer, Künstler und Nutzer. Alle sind auf einer bestimmten Ebene in der Lage, ihre Skripte zu schreiben, ihre Regionen auszugestalten. Sie verfügen über exakt die gleichen Produktionsmittel. Sie müssen auch gar nicht lange dafür üben. Das Spannende an Second Life ist nun, dass sich hier recht deutlich das wiederfindet, was Netzkünstlerinnen und Netzkünstler von Beginn an auch am World Wide Web interessiert hat. Second Life ist, ebenso wie das Web, eine Art semi-öffentlicher Raum, der anders als Museen oder Galerien etwas nicht unmittelbar als Kunst auszeichnet. So weisen Johann Hemskerk und Dirk Tessmanns in einem Interview mit Tilman Baumgärtel darauf hin, dass das Web solche eindeutigen Zuschreibungen nicht erlaubt. Okay. Zitat: The computer is not only a tool to create art, but also the medium to show it within the network. And since the network doesn't have any labels, maybe what little Stevie is doing is art. It's the same with our work. There's also no art label on it. In the medium in which it is perceived, people don't care about this label. Ich denke, und das ist auch mein Eindruck bei Second Life. Natürlich hat es ein Stück weit dieses Art-Label. Natürlich wird es von einigen, vermutlich wird es von einigen von den Avataren auch als Kunst wahrgenommen. Es gibt so eine Art Galerienpublikum. Und gleichzeitig interessieren die sich aber immer weniger dafür, sondern beginnen einfach, sich an dieser Performance zu beteiligen, auch wenn sie dazu nicht genötigt werden, sondern sie haben einfach Spaß daran, dort mitzumachen. Ich denke, was man in den Arbeiten von Pesma, also von Rodi, diesen beiden wichtigen Netzkünstlern, dass man ihren Arbeiten den Kunstcharakter auch ohne entsprechendes Label recht schnell ansieht. Ich habe jetzt kein Beispiel mitgebracht. Gleiches gilt für die Arbeiten von Eva und Franco Mattes. Dennoch ist hiermit benannt, dass im Netz kommerzielle und nicht kommerzielle künstlerische und nicht künstlerische Praxen auf eine bemerkenswerte Art und Weise miteinander konvergieren. Dies bringt mich zum Schluss meines Vortrags. Ein Missbrauch und Unterhaltungselektronik? Fragezeichen. Friedrich Kittners Steckenpferd auf die kriegswichtige Herkunft der Medientechnologie des 19. und 20. Jahrhunderts hinzuweisen, dürfte hinlänglich bekannt sein. Besonders prägnant findet sich dieser Ansatz von Friedrich Kittner in seinem Aufsatz Rockmusik, ein Missbrauch von Heeresgerät, wieder. Hier sind es neben Radio und Computer vor allem die Räumlichkeit des Stereo-Prinzips und der hochauflösende Hi-Fi-Ton, die zielgerichtet herbeigeforscht wurden, um Bomberpiloten zu ihrem Ziel zu leiten oder feindliche U-Boote anhand ihres Eigengeräusches zu identifizieren. Ich möchte dies nicht weiter ausführen. Es kommt mir hierbei lediglich auf den Aspekt des Missbrauchs an, den ich ja bereits im Zusammenhang mit dem Velveteen Rabbit kurz angerissen habe. Die Frage ist, was für eine Nutzungsweise von Computergames Eva und Franco Mattes in ihren Synthetic Performances betreiben. Anders gefragt, wird hier eine vorgegebene Nutzungsweise überschritten, gar subvertiert? Die kurze und eindeutige Antwort hierauf könnte lauten ja und nein. In den Game Studies gibt es bekanntermaßen einen langwährenden und, wie ich denke, auch noch nicht geschlichteten Streit zwischen einem ludologischen und einer narratologischen Perspektive. Geht es beim Spielen um das Erreichen eines Ziels, das sich entlang eines Plots entwickelt, oder aber um Regeln, die so etwas wie einen vom Alltagssystem abgegrenzten Raum errichten, in dem sich eine soziale Interaktion, ein soziales Probehandeln entwickeln kann? Wie offen muss das Konzept der Computerspiele gedacht werden, um etwas noch sinnvoll als ein Spiel bezeichnen zu können? Ich denke, dass gerade in Hinsicht auf Second Life genau dies, ist es überhaupt ein Spiel oder was ist es dort überhaupt, stets unklar bleibt. Es bleibt den Nutzerinnen und Nutzern überlassen, was sie in Second Life machen. So finden sich neben den vielen Clubs und Designerläden eine Vielzahl von Kinos, Galerien, Museen und Themenparks. Ich habe jetzt hier mal zwei, das ist das Freud-Museum, finde ich ganz charmant, wenn man rechts hochgeht zum Über-Ich, geht man erst die Treppe hoch. Und wenn man zum Es geht, muss man die Treppe runtergehen. Es gibt überall so schöne Schautafeln. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass der Nutzer oder die Nutzerin, die das zu verantworten hat, dieses Freud-Museum, ist eine relativ schlichte, aber auch eine echt spannende Faszination für die Psychoanalyse dort hat. Und man läuft dort herum und mir wird es warm ums Herz, muss ich einfach sagen. Also es ist einfach richtig süß gemacht. Dann läuft man um die Ecke und dann sind da so Fotos von Freud und seiner Braut und dann ist so ein Sofa aufgebaut, wie man sich vorstellen kann, die Liege bei Freud, und es ist einfach charmant. Und das andere Beispiel da unten ist das Star Trek Museum. Das sind die Star Trek-Figuren, die sind so ein bisschen auf die Playmobil-Figuren. Man sieht heute die Brücke, die dann jemand nachgebaut hat von Star Trek. Und man läuft halt durch diesen Themenpark, dann ist da so eine Hütte und da sieht man dann die Klingonen leben. Und oben auf dem Berg sieht man zwei Klingonenkrieger miteinander kämpfen. Und da gibt es auch nochmal so ein Schild, wo man dann schauen kann, wie die Fenix heißen, gibt es dann, glaube ich, noch, oder die Ferex. Ferengis. Und es gibt noch drei, vier, also so die verschiedenen, man sieht... Schaut euch an, wie die hier leben. Und so. Das ist wirklich charmant. Und bei der Klingonenhütte ist halt so ein komisches Schwein aufgespießt, was so ein Grill immer dreht. Und da hat mir wirklich auch jemand, es hat so eine gewisse Naivität, aber auch so was Liebevolles dabei. Da hat jemand wirklich so seine eigene Obsession, aber ohne jetzt irgendwie so ein bestimmtes künstlerisches Niveau erreichen zu müssen. Einfach, man bastelt jetzt da was nach. Das ist vollkommen selbstverständlich in Second Life, dass wenn man dort eine Zeit lang mal... wenn man sich ein Stück weit etabliert hat, sich mit der Technik auskennt, dass man halt anfängt, seinen Krempel dort zu machen. Ich war auch mal in einem Haus, das fand ich ganz charmant. Das war mit einiger Sicherheit ein lesbisches Pärchen, weil die überall auch solche Gemälde dort aufgehängt hatten, konnte ich küssen den Frauen. Und gut, das kann natürlich auch wieder eine gewisse Form von Strategie sein, aber die hatten das auch so wahnsinnig hübsch ausgestattet, dieses Haus. Egal. Zurück zum Vortrag. Es bleibt den Nutzerinnen und Nutzern selbst überlassen, was sie im Second Life machen. Es gibt auch übrigens eine ganze Reihe von Bildungsinstitutionen, die ihre eigenen Regionen betreiben. Mir fällt auch gerade noch mal ein, dieses Auschwitz-Museum, aber das habe ich nicht wiedergefunden. Das war auch...
Ja. Und charmant?
Das war nicht charmant. Das war ziemlich... Es hatte eine gewisse Form von Naivität, aber auch eine Form von Authentizität. Man hat die Vorstellung entwickelt, das war jemand 12- oder 13-Jähriges, der versucht hat, dann Bilder, und zwar fotografische Bilder, über Auschwitz zu sammeln. Und in einem dieser Pavillons, in dem anderen Pavillons, hat er oder sie, man kann das nicht zurückverfolgen, versucht dann künstlerische Bilder von Auschwitz, über den Holocaust dort aufzuhängen. Und das waren auch keine großen Kunstwerke. Es hatte leicht was Kitschiges, diese künstlerischen Arbeiten, die er oder sie dort versammelt hat. Aber es hatte wirklich eine Authentizität. Und ich glaube, da ist jemand... Da hat jemand ziemlich viel an persönliches Involvement gezeigt in dieser Region. Also es geht nicht darum, dass irgendetwas einfach nur verkitscht wird. Es war auch gar nicht pädagogisch gedacht, sondern das hatte wirklich, da zeigt wahrscheinlich ein Teenager, wie er mit diesem wirklich hochproblematischen Geschichte umgeht. Ist nur leider verschwunden, diese Region inzwischen. Das hätte ich gerne auch noch mal ein paar Folien davon gezeigt. Es wird viel musiziert und getanzt, darüber hinaus findet sich eine ganze Reihe von Rollenspielregionen. Second Life ist mit seinem angeschlossenen Währungssystem und dem unterstützten Rechtekontrollsystem auf seiner naheliegenden Nutzungsweise ganz wesentlich eine Art Kaufmannsladen oder seriöser formuliert eine Wirtschaftssimulation. Hieraus entwickelt hat sich inzwischen eher so etwas wie eine gigantische Puppenstube, die ganzen unterschiedlichen Nutzungsweisen zulässt. Vor diesem Hintergrund sind die Synthetic Performances von Eva und Franco Mattes sicherlich kein Missbrauch von Unterhaltungselektronik. Sie sind innerhalb dieser Plattform eine vollkommen legitime, naheliegende Nutzungsweise. Es ist vielmehr der etablierte Kunstbetrieb, der unterlaufen wird, worüber sich wohl auch Marina Abramovic hat das Reenactment begrüßt. Sie hat gesagt, schade, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin, und weil die Export hat sich wohl ziemlich darüber geärgert, über dieses Reenactment von dem Tarotas-Kino. Es wird der etablierte Kunstbetrieb, der unterlaufen wird. Geradezu legendäre Performance-Arbeiten werden entwendet, sie werden geraubt und in einen vollkommen heterogenen Kontext versetzt. Was in der Galerie stattfindet, hat nichts damit zu tun, was in Second Life stattfindet. Aber man erkennt es natürlich wieder und man merkt auch, dass da ein gewisser Witz dabei ist. Eva und Franco Mattes missbrauchen Unterhaltungselektronik nicht, um aus ihr Kunst werden zu lassen, sondern lassen aus Kunst Unterhaltung werden. Und ich meine dies ganz und gar nicht kritisch. Vielmehr wäre dies als ein Statement, eine Form der Intervention zu bewerten, was sie dort machen. Darüber hinaus verweisen sie auf einen Trend, der die Computerspieleindustrie in jüngerer Zeit zunehmend aufzuhalten scheint. Gemeint sind die sogenannten Sandbox-Games, in der die Spielenden zu Co-Autoren des Spiels selber werden. Wie auch immer man dieses Phänomen bewerten möchte, ob mit Mirko Tobias Schäfer als erweiterte Kulturindustrie oder mit Sue Morris als Co-Creative Media, so ist dennoch hier mit einer Nutzungsweise benannt, die das Dispositiv der Computerspiele zu verändern beginnt und es für vielfältige Formen der Aneignung öffnet. Aus einer das Konzept von Originalität und Autorschaft hinterfragenden und damit immer auch interventionistischen künstlerischen Praxis wird eine alltägliche Verfahrensweise. Wie auch immer man, und ich denke auch, dass wir in Hinsicht auf die neuen Medien Zeugen einer bestimmten Form von Transformation werden, deren Folgen noch ein Stück weit unabsehbar sind. Was passiert dort eigentlich? Das ist noch relativ schwer zu beschreiben. Um jedoch, und damit zum Schluss zu kommen, eine Formulierung von Franco Mattes aufzugreifen: Now avatars are super fast at improvising with you. The result is of course unpredictable. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Wir sind ziemlich schlecht in der Zeit, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Ich fand es einen sehr schönen Einstieg. Die Frage der Aneignung, wie etwas real wird mit den Spielzeugen, hätte ich noch ein paar Anekdötchen zu erzählen, aber vielleicht besser heute Abend bei einem Bier. Ich fand, dass man anhand dieses Beispiels sehr schön, eine Sache, die ich auch mit der Panel-Diskussion nehmen würde, sehr schön, das zu nochmal sehen, kollektive Autorschaft, ein Public Domain, wie also lauter, und ja, wie das dieses Demokratisieren von Medien, eine Sache, die ja für Netzkultur an sich sehr wichtig ist. Und was ich zu problematisieren fände, wäre halt die Frage, inwieweit ist es dann, was dann da stattfindet, wirklich interventionistisches Handeln, will ich einfach jetzt nochmal so gesagt haben, auch mit in die Panel-Diskussion nehmen, aber erstmal noch im Publikum Fragen ermöglichen.
In dem Vortrag tauchen einige Begriffe auf, die wir aus dem, hatten Sie auch darauf verwiesen, die wir aus dem Kunstkontext kennen. Appropriation bezogen auf Performance Art, die Beschwörung des Authentischen, auch wenn das Authentische vielleicht nie zu erreichen ist, auch wenn es noch zu sehr an den Körper und die Nacktheit gebunden wird. Also gerade bei den Performances der 70er Jahre kann man ja sehr gut erkennen, dass im Grunde, also wir hatten gestern ja auch darüber gesprochen, dass in einer bestimmten Zeit der nackte Körper auch nochmal für etwas anderes stand, auch eine Form der Befreiung. Aber zunehmend kann man feststellen, dass er für einen Authentizitätsbegriff steht, der ganz massiv das Individuum nochmal stark machen möchte. Jetzt tauchen diese Begriffe der Appropriation, der einmal, wie Sie ganz richtig gesagt haben, sehr stark in einem Kunstkontext stand, der fast mehr durch Kritiker und das System der Kunst beherrscht war als durch die Künstler selber. Und dieser Authentizitätsbegriff in Ihrem Vortrag auf, bezogen auf diese Beispiele von Frankfurt Ebermattes, die Sie uns gezeigt haben. Und aber in einer Art und Weise und an Stellen, wo man sie dann gar nicht so richtig vermuten würde, nämlich nicht bezogen auf die künstlerischen Arbeiten, sondern bezogen auf den User. Und dann könnte man also jetzt davon ausgehen, es gibt jetzt also eine Verallgemeinerung, Demokratisierung von solchen Formen, könnte das ganz optimistisch sehen, wie Sie es offensichtlich auch sehen wollen. Und der User kann dann sogar noch authentisch werden in seinem Ausdruck in Second Life. Funktioniert das wirklich so? Oder vergisst man jetzt alle Kritik an den Begriffen und an den Auseinandersetzungen, die man jetzt in den letzten Jahrzehnten hatte, nicht nur im Kunstkontext?
Sie rekurrieren jetzt auf diese Sache mit dem Holocaust-Museum, diesem Ausstellung mit dem Holocaust-Museum, mit diesem wahrscheinlich jugendlichen Nutzer, wo ich einfach diesen Begriff der Authentizität gebracht habe. Vorher ist es so, dass man, glaube ich, dieses Werk von, oder die Arbeiten von Eva und Franco Mattes vor dem Hintergrund verstehen muss, dass sie versuchen, mit den Medien zu spielen. Und dass sie vor allen Dingen aber auch in einer bestimmten Tradition ganz wesentlich Spaß daran haben, einfach auch sowas wie Identität, die Authentizität und Echtheit und wahr und falsch komplett in Frage zu stellen. Das interessiert sie eigentlich überhaupt nicht mehr. Und haben jetzt für Second Life Performances ausgewählt, die natürlich vor allem imponderabiliger ganz viel mit diesem Begriff von Authentizität sind darauf angewiesen, aus dieser Körperlichkeit. Und darüber machen sich aber auch ein Stück weit lustig. Sie stellen es in Frage. Das heißt, es taucht nicht dort wieder auf, sondern es wird dort diskutiert.
Das habe ich verstanden, dass Sie das meinen, aber bei der Beschreibung des Users, der euphorischen Beschreibung des Users, taucht der Authentizitätsbegriff und die positive Besetzung der Appropriation wieder auf in Ihrem Vortrag. Das finde ich interessant. Nicht das künstlerische Modell, das vielleicht ein ironisches ist und anders umgeht, aber so wie Sie es jetzt präsentieren, schleichen sich diese Begriffe dann an der Stelle wieder ein. Und dazu wollte ich fragen, ob Sie das reflektiert haben.
Das sind zwei Paar Schuhe. Also ich versuche nicht, Authentizität und Appropriation zusammenzudenken. Unabhängig voneinander, genau. Also es geht darum, dass in der Fankultur sowas wie Appropriation stattfindet, dass die beiden Netzkünstler von Franco Mattes oder Mediaaktivisten oder Net-Adprangsters auch versuchen, Werke von anderen Künstlern zu appropriieren, sie in Second Life zu implementieren und dass wir dort zwei Bewegungen haben. Auf der einen Seite in der Fankultur, die sich mit kommerziellen Produkten auseinandersetzen, sie umarmen, aus ihnen etwas anders werden lassen. Da kann man immer noch mal im konkreten Fall darüber diskutieren, was dort genau passiert. Und das in Second Life, vielleicht kann man so formulieren, solche Praxen aus der künstlerischen Welt und von den Fankulturen her konvergieren. Sie finden auf einer gewissen Ebene statt. Sie entkommen einfach so einer bestimmten künstlerischen Verbindung. Und das halte ich für einen ganz spannenden Effekt. Aber die Frage nach der Authentizität, die,
Inga fragt ja nach der Ebene des Users. Ja, und hier ist auf der Ebene des Spiels. Und Inga hat die Ebene dessen interessiert, der zu Hause vom Bildschirm sitzt.
Aber da spielt Authentizität keine Rolle.
Sie haben es
ja so gesagt.
Sie haben gesagt, das ist toll, das ist ganz authentisch, was der denn macht. Und Selbstausdruck.
Und ach so, okay.
Was denn?
Ja. Nein. Das, wenn jemand,
ich meine, Sie haben bezogen auf das Ausschnittsbeispiel. Ich muss mein Ärger nicht mal rauslassen.
Ja, bitte.
Da reden Sie von Authentizität. Haben Sie keine Ahnung von einmal der Kulturgeschichte des Authentizitätsbegriffs, der von Anfang an hochparadox war? Inzwischen ist er nur noch völlig verkommen. Deswegen wird er dauernd ins Spiel gebracht. Er ist kulturell so etwas heruntergekommen, dass er nur noch in Wänden aufgenommen wird, die gerade überhaupt nicht authentisch sind. Darüber reflektieren Sie überhaupt nicht. Dieser Begriff darf unter wissenschaftsbegrifflichen Gesichtspunkten überhaupt nicht mehr unter unseren Diskussionen verwendet werden. Er ist völliger Blödsinn. Er ist unscharf. Wahre kulturhistorisch übrigens immer. Und dann kommen Sie mit Auschwitz und sagen halt, Ihre Sprache ist so verräterisch. Sie haben halt ungefähr 10-mal charmant gesagt. Das ist süß, das ist niedlich, das macht Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Da haben Sie wörtlich gesagt, es geht darum, Kunst in Unterhaltung zu überführen. Unterhaltung ist das zentrale neben Geld, Recht und Staat, was ich vorhin erwähnt habe, das zentrale für gesellschaftliches Modell der Unterwerfung in dieser Gesellschaft. Und das besetzen Sie noch positiv. Also wenn das ein Beispiel für Intervention ist, dann ist Intervention der reaktionärste Begriff, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Und noch ein Punkt zu Auschwitz. Kennen Sie die Arbeit von Agamben nicht? Ja, kennen Sie Primolini nicht? Kennen Sie halt Shoah nicht? Und dann reden Sie davon, dass halt irgendeine blödsinnige Spielart in Second Life, wo Auschwitz vorkommt, authentisch ist. Ich bin fassungslos.
Es geht nicht um die authentische Darstellung des Holocaust. Das möchte ich nicht behaupten. So habe ich es nicht formuliert. Es geht darum, dass dort ein Nutzer versucht, seine Beschäftigung mit diesem Thema umzusetzen.
Und Sie wissen, dass das für den authentisch ist? Woher wollen Sie denn das wissen?
Nicht, das weiß ich natürlich nicht. Das wirkt so. Ich habe es auch als so formuliert, dass man diesen Eindruck dort gewinnt, dass er versucht oder sie versucht, etwas dort Ausdruck zu geben. Authentizität ist vielleicht...
Ausdruck zu geben ist ein Begriff, der nichts bedeutet. Authentizität ist ein Begriff, der halt eben dieses paradoxe... gut, uns normalerweise, sollte es uns bekannt sein, paradoxe kulturhistorische Geschichte hat.
Was meinen Sie mit dieser paradoxen kulturhistorischen Geschichte?
Es hat nie Authentizität gegeben.
Okay, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es gibt keine Authentizität. Gut, also, dann streichen
Sie... Der Begriff ist hochinteressant, wenn man ihn kulturhistorisch in seinen Verwendungskreisen beschreibt. Auch in der begriffsgeschichtlichen Dimension. Als wissenschaftlicher Begriff ist er völlig untauglich.
Gut, dann gebe ich Ihnen recht. Da steht kein Dissens drüber. Ging, ja.
Ja, ich glaube, es ging auch gar nicht um die Frage. Ich gebe einfach mal weiter.
Mir war eigentlich, also es ist keine Frage, sondern persönlich, was mir mal passiert ist, was ich aber irgendwie ganz spannend in dem Kontext finde. Und zwar bin ich mal als Künstlerin angeschrieben worden von einem völlig Fremden, ob ich ein Objekt in Second Life machen möchte, und dafür würde ich 500 Euro kriegen. Das war so eine Gruppe von ein paar Leuten, ein paar Künstlern, die da angeschrieben wurden. Und ich fand das erstmal sehr, sehr seltsam, weil ich, also normalerweise, wenn ich eingeladen werde, dann weiß ich, welcher Kontext das ist, und dass da jemand aus so mich einfach so rausfindet, passiert mir normalerweise nicht. Und da fand ich schon mal interessant, dass es da wirklich so dieses Suchen gibt. Gibt es denn da Leute, die was machen würden? Also fand ich irgendwie spannend, dass es dann halt wirklich so eine Motivation gab. Und ich habe es dann nicht gemacht, hatte schon drüber nachgedacht und hätte es auch irgendwie ganz lustig gefunden, fand das dann aber sehr, sehr schwierig, dass ich dann, also es ist meine Entscheidung, ob ich selber einen Account in Second Life habe, aber ich wollte nicht, dass ich irgendwelche Bekannten, die eine Arbeit von mir angucken wollen, dazu bringe, dass sie dann einen Account haben, und habe es dann deswegen gelassen.
Ja, das verstehe ich. Das ist ja bei Facebook auch mal die Sache, dass man dann Fotos einstellt und dadurch seine gesamten Bekanntenkreise zu nötigt, sich einen Facebook-Account
anzunehmen
und
sich die Fotos. Ohne Facebook-Account.
Das habe ich jetzt auch mal gehört, aber das muss ich mir nochmal anschauen. Die hatten Arbeiten von dir gesehen und haben dich gefragt, ob du diese Arbeiten dann auch für Second Life zur Verfügung stellen möchtest, ob du auch was basteln willst dort.
Ich glaube, die haben einfach nur geguckt, welche Künstler arbeiten mit Programmierung, und das war so ein ziemlich nicht sehr genaues Auswählen.
Also deshalb finde ich jetzt gerade...
Ich fand es auffällig so. Also ich fand es erstmal, war ich überrascht, dass dann so eine Idee kam. Also es war auch nicht, ich glaube nicht, dass die mit Second Life zu tun hatten. Es war jetzt nicht so, dass das von Second Life ausging, sondern irgendwie so ein Bedürfnis, dass man von einer Kulturinstitution da präsent ist.
Gut, das kann ich gar nicht kommentieren.
Ich habe auch noch eine kurze Frage, und zwar mir ist der Satz aufgefallen, mit dem Skript von Second Life, also mit diesem Performance-Skript, wird jeder zum Performer. Und da war mir so, wer ist da jetzt der Performer oder der Akteur oder so? Vorhin haben wir von Akteuren gesprochen. Ist das der Avatar oder ist das,
der Avatar,
der User, oder ist das Skript?
Ja.
Also wer da der Performer ist, das ist ja, also ein Avatar ist ja auch nur ein total abstraktes Konstrukt.
Und
den als Performer oder als Akteur da zu bezeichnen, finde ich zumindest seltsam.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein Stück Software. Es zappelt dort ein Avatar herum. Es tanzt hier mal ein Avatar dabei. Aber es verschwinden dann auf dieser technischen Ebene bestimmte Unterschiede nochmal. Und das, glaube ich, ist halt über diese technische Vermittlung, die sowas dann einebnet. Und die aber auch wieder nochmal was eröffnet.
wollte nochmal zurückkommen zu diesem Projekt von Eva und Franco Mattis. Überlege, wie man das als künstlerisches Projekt einordnen kann. Also die Kunst ist irgendwann dazu übergegangen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr selber machen muss, sondern dass es auch reicht, dass man eine Idee übernimmt und auch eine Idee von einer Idee übernehmen kann und auch Bilder übernehmen kann in der Konzeptart, aber vor allen Dingen in der Appropriation. Jetzt wird also eine Form der Performance entwickelt, wo man dann auch nicht mehr seinen Körper einsetzen muss, denn man hat ja den Avatar und also die Idee des Mit-Performers oder der Beteiligten ist eigentlich etwas, was natürlich der Performance-Art ganz eng zugehört, was wir ja schon heute gehört haben. Also ist das Nachdenken über denjenigen oder diejenigen, die an der Performance teilnehmen, dass dem eine ganz große Rolle zukommt. Ich würde vielleicht fände es ganz produktiv, wenn wir darüber nachdenken, was jetzt diese Performer, wie Sie sie genannt haben, im Second Life und den Zuschauern oder Mitakteuren unterscheidet, die Eva Holling uns heute auf der Straße präsentiert hat oder auch nicht mit. Es war ja auch da die Frage, ob sie natürlich wirklich Mitmacher sind oder selbst Akteure. Zu gucken, in welcher Kontext noch da sein könnte. Vielleicht ja auch noch etwas, worüber heute auch schon gesprochen haben, nämlich die Aufmerksamkeitsökonomie, die ja schon bei der Reinszenierung Abramowitsch in New York eine Rolle spielt, wenn sie denn die historischen Performance nochmal selber nochmal reinszeniert, auch von anderen. Es hat sehr viel zu tun mit der Selbstinstallation des Künstlers oder der Künstlerin als Marke und auch einem ganz starken Selbstpositionierung im Betrieb. Und man könnte ja jetzt auch behaupten, dass Eva und Frank Mattis einfach ganz clever sind und also weder ein eigenes künstlerisches Konzept mitbringen müssen, noch ihren eigenen Körper und einfach das ganze Projekt in ein anderes Feld, nämlich Second Life, transponieren und sich darüber eine Existenz, eine unter einem Pseudonym oder wie auch immer, also jedenfalls eine künstlerische Existenz schaffen, die ihnen auch das gibt, was sie wollen, nämlich Aufmerksamkeit im Betrieb.
Ja, ich wollte vielleicht das auch nochmal etwas die Aufregung rausnehmen. Ich störe mich auch etwas an der Konzentration auf die Ökonomie der Aufmerksamkeit, die hier reingebracht wurde, auch durch Heike und diese Konzentration auf den Begriff der Aufmerksamkeit. Ich würde vielleicht das etwas neutraler als Faszination auch greifen, die vielleicht auch etwas losgelöst ist von diesem Gedanken des Ökonomischen. Und ich gebe etwas, damit ich was kriege. Und ich kriege etwas, was ich denke, was hier auch in dem Vortrag sehr deutlich geworden ist, ist, dass eine Faszination deutlich wird, die dann auch ansteckend wird, die dann diese Produkte in ihrer ganzen Primitivität und irgendwie Amateurhaftigkeit und Banalität letztendlich dann vielleicht auch, dass dann doch ein gewisser Funke überspringt, der aber dann vielleicht doch nicht so an das Ökonomische und an die Aufmerksamkeitsökonomie gebunden ist.
Nee, Martin Dauer hat sich ja gemeldet. Ich versuche das einfach dann zu sammeln.
Ich würde da auch ganz gerne anknüpfen, weil mich hat tatsächlich sehr fasziniert diese Reenactment-Geschichte und ich würde eine produktive oder eine positive Lesart dagegen setzen wollen und sagen, wenn man kritisiert, dass vielleicht, also dass man hingeht und sagt, wenn Abramowitsch 20 Jahre später ihre Performances wiederholt und tatsächlich, da würde ich völlig recht geben, da so eine Hohlheit sich daraus ergibt, dann ist vielleicht diese Arbeit, die du gezeigt hast, eine perfekte, also die das sichtbar macht. Also ich würde das positiv lesen und sagen, in dem Moment, wo diese Hohlheit, weil es geht ja um Körperlichkeit, die ja da völlig ausgehöhlt wird in dieser Second Life-Geschichte, dass die aber genau da in der Lage ist, sichtbar zu machen, wie sozusagen eine wiederholte Performance nach 30 Jahren an Kraft verliert. Also ich würde das auf alle Fälle positiv lesen wollen.
Ich würde es als zwei mögliche Lesarten sehen.
Ich habe eine ganz einfache Verständnisfrage erstmal, weil ich kein Second Life-User bin. Aber eine Künstlerfreundin habe, die auch Second Life-Kunst macht. Und die sagt immer, dass wenn so eine Second Life-Performance stattfindet, es tatsächlich um noch eine zumindest geteilte Zeit handelt, insofern als dass die User tatsächlich diesen Zeitraum an ihren Computern verbringen. Jetzt genau, wollte ich da nachfragen, stimmt das oder programmieren Eva und Franco ihre Avatare, fall jetzt 3 Stunden um und gehen dann Kaffee trinken? Oder gibt es überhaupt beide Möglichkeiten? Also kann man Avatare automatisieren? Oder gibt es sozusagen diese romantische Vorstellung von performativer, geteilter Zeit wenigstens noch, die sich dann irgendwie erfüllen könnte?
Man kann sie natürlich auch komplex programmieren, sodass man eine Bewegung über Stunden hinweg wiederholen lassen kann oder sie so erscheinen lassen kann, als wenn jemand davor sitzen würde. Ich weiß aber nicht, ob es eine Größenbegrenzung dieser Skripte gibt, aber im Grunde merkt man es in diesen Arbeiten ja an, dass sie sich halt dann irgendwelche auch spontane Sachen machen, wenn sie mal nach links und nach rechts schauen, dass sie auf das Publikum reagieren, dass sie halt darauf reagieren, was andere Avatare dort machen und darüber auch nochmal schon markiert wird, dass sie tatsächlich auch vor ihrem Keyboard sitzen, vor ihren Mäusen sitzen und dort agieren, interagieren. Und nochmal zurück auf die Frage von Frau Lemke zu kommen. Man sollte vielleicht die Arbeiten von Eva und Franco Matos jetzt nicht darauf reduzieren, dass sie hier in Second Life diese historischen oder diese Performances reenacted haben, sondern dass sie ein gewisses Spektrum haben, aber in diesem Spektrum sich immer noch mal abzeichnet, dass es immer darum geht, dass man Arbeiten von anderen Künstlern aufgreift, sie raubt, sie entwendet, sie in andere Kontexte versetzt. Sie hatten ganz großen, wie soll man sagen, Aufsehen erregt, als sie diese Netzkunstarbeiten geraubt haben, oder als sie auf einem Server bei einer großen Ausstellung in Südkorea, die verschiedenen HTML-Seiten unter den verschiedenen Künstlernamen vertauscht haben. Dass sie versuchen einfach in diesen Betrieb und an diese Schnittstelle einzugreifen von Originalität und Authentizität. Ich nehme jetzt diesen Begriff wieder von Authentizität, weil der auch von Eva und Franco Matos verwendet wird, um einfach dort nochmal die Frage zu stellen, was ist da eigentlich davon echt und was ist nicht echt. Und das ist ein hochproblematischer Begriff, das, wie gesagt, da besteht kein Dissens drüber.
Es gibt natürlich eine lange Tradition von Künstlern, die schon in irgendeiner Weise mit Vorbildern arbeiten, ne? Also natürlich der Nachahmung traditioneller Vorbilder bis hin dann zu diesen neueren Fake-Strategien. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Wenn ich zum Beispiel an so jemanden wie Cornelia Solfrank denke, die Warhol Flowers, die ja auch schon mal von einer anderen Künstlerin aufgegriffen und reproduziert worden, dann nochmal in den Zusammenhang eines interaktiven Kunstwerks bringt, das aber dann die Copyright-Problematik auf den Punkt bringt, dann finde ich es ein sehr viel interessanteres Projekt. Aber vielleicht ist es etwas, na gut, man könnte dann vielleicht zwei Seiten verfolgen. Also einmal vielleicht die der Kunstwerke, die eher dann versuchen, tatsächlich kritisch zu intervenieren, und andere Kunstwerke, die dann irgendetwas mitmachen, mit etwas, was es gibt. Aber dann frage ich mich, ob das eine Intervention ist oder ob es nicht einfach eine Entwendung ist.
Okay, dann wir sind schon ziemlich... Genau. Das habe ich nicht verstanden. Ich würde sagen, wir machen erstmal 5 Minuten kurze Pause, schnell einen Kaffee reinstürzen. Dann den Vortrag von Mirko Tobias Schäfer, und den würden wir dann wieder direkt mit der Panel-Diskussion anschließend verbinden, so wie vorhin, dass wir noch irgendwie mit der Zeit ein bisschen vorankommen.